Heute rede ich über das Abendmahl. Ich habe festgestellt, dass ich im Dezember 2016 dieses Thema hatte und seitdem nicht mehr. Und ich dachte, ich würde jedes Jahr drüber reden, aber das sind so drei Jahre her. Das liegt vielleicht am Alter. Die Jüngeren haben wahrscheinlich nicht dieses Gefühl, aber ich muss mir aufschreiben, was im Jahr passiert, sonst habe ich den Eindruck, es geht so schnell rum. Kennt ihr dieses Gefühl? Das ist ein Gefühl. Gefühle sind nicht unbedingt zuverlässig. Stimmt's? Als Intro habe ich ein Wort aus Sprüchen. Sprüche 4, die Verse 20 bis 22. Da steht, mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Daraus schließe ich, Gottes Wort ist Medizin, oder? Ist doch logisch. Wenn du etwas aufnimmst und es macht dich gesund, dann ist das medizinisch wirksam. Richtig? Hey, ich rede mit euch, sprecht mit mir, sonst höre ich auch auf. So, wenn du bis heute das Gefühl hattest, Bibel lesen ist langweilig, ist es mindestens ein guter Grund. Medizin schmeckt nicht immer, aber die Wirkung hat mit dem Geschmack selten was zu tun. Es gibt keine Korrelation zwischen Geschmack, Lust und Wirkung. Also wenn das Wort gut für mich ist, dann sollte ich es besser einnehmen, anstatt es zu vernachlässigen. Zweiter Schritt, zweite Geschichte. Ich finde dieses Buch einfach fantastisch. Ne? Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Und die Predigt, das Predigen, aber durch das Wort. Wir sind wieder bei diesem Wort. Daraus schließe ich, Gottes Wort ist Brennstoff für meinen Glauben. Logisch? Wenn ich nicht lese, kann ich nicht glauben. Wenn ich nicht gepredigt bekomme, was im Wort steht, dann wird mein Glaube sterben. Man kann nicht vom Gefühl auf Gott. Nein, man muss sich aus dieser geistlichen Nahrung das holen, was wir brauchen. Dann geht es. Ich weiß, wir Charismatiker, wir lassen uns vom Geist leiten. Aber der Geist, den verwechseln wir oft mit unserem Gefühl, womit ich wieder bei diesem Wort bin. Und das Gefühl schwankt. Kennt ihr das? Also mein Gefühl schwankt. Mal bin ich gut drauf, mal weniger gut drauf. Im Moment bin ich zum Beispiel gut drauf, deswegen traue ich mich vor euch. Wenn ich nicht gut drauf bin, dann bleibe ich lieber zu Hause und nerve niemanden. Jetzt fühle ich mich gut und da denke ich, ich teile mal ein paar gute Worte, Nachrichten aus diesem tollen Buch mit euch. Und wir wollen eigentlich dahin. Was hat das Ganze damit zu tun? Erstens, es geht ums Wort Gottes. Im Johannesevangelium redet man vom Abendmahl über mehrere Kapitel. 5 Kapitel für ein Ereignis. Es lohnt sich, das zu lesen. Die Theologen unter uns wissen, ich lese einfach auf, denn ich habe es auch nicht auswendig gelernt. Folgende Themen habe ich daraus identifiziert. Aus diesem Abendmahl, Johannes Kapitel 13 bis 17, 5 Kapitel. Das erste Thema, was ich da erkannt habe, Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Darüber könnte man auch predigen. Die Ankündigung, dass einer seiner Jünger ihn verraten würde, findet auch dort statt. Wollt ihr die Bibelstellen auch mithaben? Soll ich euch die Bibelstellen mitgeben? Gut. Die Ankündigung des Verräters steht in Johannes 13, das sind die Verse 18 bis 30. Die Fußwaschung natürlich davor, nur 1 bis 17. Die Bekanntgabe eines neuen Gebotes. Welches Gebot war das? Früher, das Alte Testament sagt, also das Gesetz sagt, also für diejenigen, die sich wundern, warum ich, das ist kein Tick, Brille aufsetzen, abnehmen, das ist eine Lesebrille, die funktioniert nur auf diese Entfernung. Und wenn ich die habe und da reingucke, dann sehe ich euch nicht. Deswegen muss ich ständig hin und her. Ich habe keine Gleitsichtbrille. Also das ist kein Tick. Dann ist er, was macht er da mit seiner Brille die ganze Zeit? Das ist notwendig. Also, einander lieben, wie Gott uns liebt. Das ist ein Gebot, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Im Alten Testament hieß es, du sollst Gott mit all deinem Wesen, deinen ganzen Gedanken lieben, mit all deiner Kraft. Und das schaffte ja keiner. Und das war das erste Gebot, daran sind schon alle gescheitert. Hier heißt es, liebt einander, wie ich euch liebe. Johannes 13, die Verse 31 bis 34. Die Ankündigung, dass Petrus ihn verleugnen wird. Ihr kennt ja diese Show. Jesus sagt was? Ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus sagt, nee, wenn die dich verlassen, ich doch nicht. Also wäre ich einer von diesen die da, ich hätte Petrus die Meinung gesagt. Und das ist so, dass es in diesem Buch dokumentiert wird. Aber offensichtlich war er der Älteste, die haben das mit sich machen lassen, aber er wurde geerdet. Denn er ist der Einzige, der Jesus widersprochen hat. Die anderen haben nicht gesagt, wir werden es nicht tun, wir werden nicht abhauen. Petrus hat es gesagt und er hat es erlebt, dass er sich überschätzt hat. Was gibt's denn noch in dieser Nacht des Abendmahls? Jesus tröstet seine Jünger. Interessant, vorher sagte er, ihr werdet mich alle verlassen. Du, Petrus, du wirst diese Nacht mich dreimal verleugnen. Und dann tröstet er seine Jünger. Er sagt ihnen hinterher in Kapitel 14, ich bin der einzige Weg zum Vater. Es kommt keiner zum Vater, denn durch mich. Er verheißt den Heiligen Geist in Kapitel 14, die Verse 15 bis 26. Ich werde gehen, ihr werdet einen Begleiter, einen Tröster bekommen. Er wird euch in die Wahrheit führen. Er verheißt seinen Frieden, meinen Frieden werde ich euch geben. Euer Herz erschrecke nicht. Ich und fürchtet euch nicht. Jesus ist der wahre Weinstock. Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Er wiederholt sein Gebot der Liebe. Im selben Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Er warnt seine Jünger. Ihr werdet von der Welt gehasst werden. Die werden euch verfolgen, Verse 18 bis 17. Und im weiteren Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Und er spricht vom Wirken des Heiligen Geistes in Kapitel 16. Er kündigt Trost an. Er kündigt seine Auferstehung an. Es ist kein Zufall, er weiß, ich werde sterben, ich werde wieder aufstehen. Kapitel 16, die Verse 16 bis 33. Und zuletzt, Jesus bittet für die Bewahrung seiner Jünger. Er bittet Gott, Fürbitte leistet er. Interessant ist, das ist ein Ereignis über 5 Kapitel, aber derjenige, der am meisten darüber spricht und darüber mit dem befassen wir uns gleich, der ist nicht dabei, das ist der Paulus. Paulus hat in einem Brief an die Korinther über das Abendmahl geschrieben, aber der war keiner der 12. Er kam viel später zum Glauben. Im Gegenteil hat er dafür gesorgt, dass die Jünger ihn befürchten. Er ist also nicht freiwillig nach einer tollen Predigt eines anderen Apostels zum Glauben gekommen. Den musste Gott persönlich schütteln. Ja, es gibt solche, die müssen persönlich richtig geerdet werden und dann funktioniert's. Paulus gehörte nicht zum Kreis der Apostel. Er schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther einige Verse, die lese ich nicht. Ja, zum Nachlesen. Kapitel 11, die Verse 17 bis 33. Ich werde mich auf die 2 Punkte konzentrieren, die er besonders hervorhebt. Es gibt viel mehr in diesem Kapitel. Es geht um Essen. Es geht darum, dass die Korinther zusammenkommen und während die da sind, die einen besoffen sind, die anderen haben schon zu Hause richtig gefeiert, oder die bringen ihr Essen da, essen. Andere haben Hunger, die sich das nicht leisten können, die gucken zu, nehmen nicht daran teil. Kurz, es herrschte Unordnung. Also schreibt Paulus, um ein bisschen Ordnung reinzubringen. Er sagt, ich habe vom Herrn empfangen. Er sagt nicht, ich war dabei, als das passierte mit den anderen 12. Er sagt, ich habe direkt vom Herrn empfangen. Und das, was ich empfangen habe, das gebe ich euch. Kapitel 11, die Verse 17 bis 33. Er spricht vom Brot und er spricht vom, nicht vom Wein. Er spricht vom Kelch. Deswegen haben wir hier keinen Wein, sondern wir haben Saft. Und es ist gut so, ihr könnt ja auch zu Hause Abendmahl feiern mit Wasser. Oh, Saft. Oder sonst was. Aber auch mit Wein. Ist auch gut. In meinem Hauskreis machen wir das mit Wein. Guten französischen Wein. Ist keine Werbung, Schleichwerbung für den Hauskreis, aber einfach so, nur nebenbei gesagt. Ich werde also diese zwei Punkte besonders jetzt in den nächsten Minuten beleuchten. Erstens, wir reden vom Kelch. Mit dem Kelch meinen wir das Blut. Das wissen alle Christen. Christus ist für uns gestorben. Sein Blut ist geflossen. Durch das Blut haben wir Vergebung unserer Sünden. Das hat auch einen Grund. Vielleicht mal eine kurze Erinnerung. Ich gehe davon aus, dass ihr das alles wisst, aber ich wiederhole mich. Die Juden hatten einen Brauch. Dafür brauchten sie einen Tempel. Der Brauch war, du gehst zum Tempel mit einem Opfer, das ist ein Tier, und dieses Tier muss an deiner Stadt sterben. Das heißt, man konnte sich so, ich stelle mir das so richtig vor, Jerusalem, der Höchstplatz in Jerusalem, du siehst den Rauch. Wenn es irgendwelche Häuser davor gibt und du siehst den Rauch nicht, du riechst auf jeden Fall den Grillplatz. Und dann kommst du hin, du kannst dich nicht vertun, dann die Richtung ist immer nach oben und der höchste Ort, das ist da, wo der Tempel ist, und da riecht es immer gegrillt. Ja, das klingt so, weil wir mit Grillen etwas völlig anderes assoziieren, aber das war ernste Tätigkeit, das ging, es ging um Sündenbraten. Buchstäblich Sündenbraten, weil das Tier, bevor es getötet wurde, die Sünden des Sünders übernehmen musste. Und deswegen musste das Tier sterben und deswegen musste das Tier auch gebraten werden, verbrannt werden. Also es war ein Brandopfer für den Herrn und das war eine Tilgung der Sünden der Juden. Jesus ist also als endgültige Tilgung unserer Sünden eins für alle Mal gestorben. Das lesen wir in diesem wunderbaren Buch an die Hebräer, warum er nur einmal sterben musste und warum das vollkommen ausreicht. Nun, Johannes Kapitel 3, da steht im Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der erste Vers, den ich auswendig gelernt habe. Und ich finde, wenn man den verstanden hat, kann man durchs Leben relativ entspannt gehen. Denn da steht hier, Lasso hat die Welt so sehr, Gott so sehr geliebt, dass er sie, nein, es steht, Gott hat gemacht, damit ich davon profitiere. Und ich finde es cool. Ich muss nichts machen. Jesus ist gestorben, damit ich nicht zugrunde gehe. Römer 5, die Verse 8 und 9, da steht, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen. Das ist mathematische Beweisführung. Er hat seine Liebe für uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat nicht gewartet, bis wir tolle, vorbildliche, potenzielle Gotteskinder werden, sondern als wir richtig versaut waren, hat er gesagt, jetzt werde ich euch zeigen, ich habe euch lieb, ich sterbe für euch. Deswegen war keiner von uns dabei. Er hat es getan, bevor es uns gab. Und dann kommt's. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht worden sind. Das ist passiv. Das ist grammatikalisch passiv. Das ist im Griechischen auch passiv. Werden wir durch ihn passiv? Wir werden. Wir tun nicht. Wir werden durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Also, wer macht mich gerecht? Sprech mit mir. Wer macht mich gerecht? Was macht mich gerecht? Das Blut macht mich gerecht. Steht so geschrieben, oder? Aber ich sage extra in Farbe. Nachdem wir durch sein Blut gerecht gemacht sind. Wir werden durch das Blut gerecht gemacht. Wir werden nicht durch unsere Handlungen gerecht gemacht. Wir lieben das, so etwas zu tun, um Gott zu gefallen. Kennt ihr den Spruch, Gott gefallen? Es ist mein ständiger Begleiter, Gott zu gefallen. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, Gott zu gefallen. Und immer wieder kommt dieser Satz, wo warst du, als ich am Kreuz gestorben bin? Was war dein Beitrag dazu? Gar keiner. Aber wir wollen Gott gefallen. Wir begreifen gar nicht, dass Jesus Gott gefallen hat und deswegen unsere Sünden getilgt worden sind. Ein Opfer, das beste Opfer der Juden, hat ein Jahr gewährt. Ein Jahr. Danach mussten sie wieder alle. Und dann nochmal ein Opfer fürs ganze Volk. Und wieder ein Jahr. Also war das eher eine Erinnerung an die Sünden als eine Entlastung von der Sünde. Jesus kommt, er tilgt alle Sünden auf einmal. Einmal. Ein einziges Mal. Und dann gefällt Gott dieses Opfer so sehr, dass wir als gerecht gelten dürfen für immer. Das ist ein Grund, Gott zu lieben. Wenn einer mir sowas schenkt, dann sage ich danke. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich kenne mich. Und ich bin froh drum. Denn die Tatsache, dass nichts von dem, was ich tun konnte, während ich noch nicht Christ war, nichts von dem, was ich hätte tun können, hätte mich gerecht gemacht. Gar nichts. Und deswegen ist das mit dem Gottgefallen immer schwierig. Wenn das vor Augen gehalten wird, egal was du tust, kannst du Gott nicht gefallen, brauchst du einen, der so sehr Gottes Erwartungen erfüllt, dass du dann als überhaupt vor Gott bestehen kannst. Stellt euch mal, wir dürfen immer zu Gott. Wir dürfen ihn mit ihm meckern. Ich weiß, ich bin immer noch am Leben und ich meckere oft. Wir dürfen vieles, was Kinder dürfen, wenn sie wissen, dass ihr Papa sie liebt. Und das tun wir und wir übertreiben sogar. Und nicht nur ich, ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige in diesem Raum, der von Gottes Großzügigkeit und von seiner Geduld profitieren kann. Und das nur, weil das Blut Jesu uns gerecht gemacht hat. Man nennt uns sogar Königskinder. Wisst ihr das? Das Blut reinigt auf ewig für das Leben nach dem Tod. Ich finde das cool. Wer mehr dazu lesen will, dem empfehle ich den Brief an die Hebräer, das Kapitel 10. Soweit zum Blut. Jetzt wollen wir vom Brot reden. Wir haben eigentlich, habe ich festgestellt, überall, wo ich dieses Thema hatte, und ich habe schon seit ein paar Jahren schon an verschiedenen Orten gepredigt, das mit dem Blut, das geht immer. Die Christen identifizieren sich sofort damit, das Blut Jesu hat mich reingewaschen. Das geht. Gut, bei dem einen oder anderen habe ich es noch ein bisschen mit Erwartungshaltung, weil man denkt, ja, wenn ich mal gerade sündige, Gott liebt mich dann nicht mehr und vielleicht muss ich noch mal mich neu bekehren oder so. Aber wir wissen alle, das hat mit biblischem Verständnis nichts zu tun. Wer Zweifel dran hat, Hebräer Kapitel 10. Jetzt zum Brot. Das Brot stellt den Körper Jesu dar. Deswegen trinken wir das Blut, das ist eine komische Vorstellung, ne? Und essen den Körper. Kannibalen, geistlich gesehen, wichtig, notwendig, weil wir eine Identifikation durch die Aufnahme realisieren, vollbringen. Das Brot, das ist der Körper Jesu und dieser Körper wurde gemartert. Es braucht vielleicht eine kleine Erklärung. Ich habe vorhin von diesem jüdischen Opfer erzählt. Wenn man das gesamte Alte Testament liest, steht nirgendwo, dass die Opfertiere vorher geschlagen, gepeitscht werden mussten. Die wurden nur geschlachtet, geschächtet. Das mit dem Brechen, mit dem Schlagen, mit dem Foltern existiert nicht im Alten Testament. Zumindest nicht als Opferritual. Das ist etwas, was hinzugekommen ist aus einem bestimmten Grund. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Brot nicht als Baguette hier liegt, sondern als gebrochen aufgenommen wird. Ohne Folter keine Identifikation mit dem Umkehrwert dieses Folters. Wenn Jesus nicht gefoltert gewesen wäre, wäre sein Körper unversehrt ans Kreuz gekommen. Wir klämen, wir identifizieren uns nicht mit einem gesunden Körper, sondern mit einem gebrochenen Körper, weil durch die Striemen, die er erlitten hat, wir Heilung empfangen. Es gibt einen Grund für alles. Jesus wurde gequält, gepeitscht, sein Rücken war eine einzige Wunde. Das hätte gar nicht gebraucht nach jüdischem Opfer. Es hätte gereicht, du wirst gekreuzigt, ab ans Kreuz, up, hängen, fertig. Und da gibt's noch was anderes. Die Juden haben gar nicht gekreuzigt. Die haben gesteinigt. Darüber reden wir auch gleich. Also erstmal ist es wichtig, dass wir erkennen. Und Jesaja hat es so schön beschrieben. Ich lese Jesaja, Kapitel 53, die Verse 3 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er wäre von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt, doch, jetzt kommt's, er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Wegen unserer Sünden zermalmt, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, im Kapitel 2, Vers 24, er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Und er fügt hinzu, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Er wiederholt also das, was Jesaja gesagt hat. Wir haben durch dieses Brot eine Verheißung. Das Brot verheißt eine körperliche Veränderung zum Besten, während wir noch auf dieser Erde leben. Also die Erinnerung daran, Jesus braucht sie nicht, er hat es erlitten. Es muss doch einen Grund haben, dass Gott seinen Sohn nicht nur für uns sterben lässt, sondern dass der Sohn uns sagt, tut das in Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und diesen Kelch trinkt, was machen wir? Das ist eine Erinnerung an etwas Bestimmtes. An was denn? Vergebung der Sünden, Heilung des Körpers. Weil wir ständig damit konfrontiert werden, dass wir uns fehlverhalten, deine Sünden sind dir vergeben worden. Wir werden krank, du bist gesund. Es ist etwas, was Gott für uns vorbereitet hat, weil er genau wusste, wie unser Alltag war. Und wir sind Menschen, die sehr vom Gefühl abgelenkt werden, vom Glauben. Eine Bemerkung habe ich noch. Das Kreuz selbst stellt die Beseitigung von jedem Fluch, von jeder Verurteilung aus unserem Leben dar. Galater 3, 13, da schreibt Paulus, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Es gibt einen Grund, warum er am Holz hängen musste, weil das im jüdischen Glauben gleichgesetzt war mit verflucht sein. Absalom, der Sohn Davids, ist irgendwo zwischen den Baumästen hängen geblieben. Sein Leben davor war nicht sehr vorbildlich, aber sein Tod war für seinen Vater ganz schlimm. Gerade aus dem Grund. Am Holz hängen und sterben, das war das Schlimmste. Jesus hat jede Verurteilung, jeden schlechten Spruch, den unsere Eltern oder wer auch immer über dich, über mich, über wen auch, der sich von Christus reklamiert. Es gibt keine Bindung. Es gibt keinen Fluch. Es gibt keine Festlegung. Es gibt nichts von dem, was für dich noch gültig ist, weil Christus am Kreuz für dich gehangen hat. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Weil es immer wieder irgendwelche Trottel geben wird, die über uns irgendwas Doofes sagen. Vielleicht ist es gar nicht so gemeint, vielleicht ist es böse gemeint. Aber da weiß ich, da perlt es ab. Mich trifft es nicht. Ist egal, was meine Eltern gemacht haben. Ist egal, was man über mich erzählt hat, als ich Kind war. Ist egal, was man überhaupt an irgendwas für dämliche Aussprüche über mein Leben gesagt hat. Das ist alles wertlos, ungültig. Christus hat mich davon freigemacht. Das Kreuz, dieses Holz, hat das für mich getilgt. Amen! Ich verstehe euch nicht, ihr Germanen. Das gibt's doch gar nicht. Ihr kennt, was braucht ihr noch für Grund, euch zu freuen? Hä? Das ist alles für uns da. Ein Schatz ist das. Und das ist kein Goldring. Wie verträgt sich diese Botschaft mit unserem alltäglichen, körperlichen und seelischen Leiden? Ja, ich weiß, wir sagen, ja, du hast es schön reden hier und erzählst und so weiter. Aber meine Realität sieht ja anders aus. Ich bin krank, ich bin dies, ich bin das, ich bin kaputt, ich bin seelisch zerstört worden, weil. Es kann an meiner Kindheit liegen, es kann was auch immer liegen, ist egal. Aber wie kann man sowas behaupten, wenn dieser Alltag so ist, wie er nun mal ist? Einerseits verheißt Gott die Bereitstellung aller geistlichen Segnungen für uns Gottes Kinder in der himmlischen Welt. Ne? Ist es so. Steht im Epheser 1,3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Es steht nicht werden, es steht bekommen haben. Es ist also etwas, was Gott vorbereitet hat. Und das, er hat gesagt, das ist für Lasso, das ist für Max, das ist für Reinhard. Ich kenne nicht alle Namen, also entschuldigt mich, wenn ich nicht alle Namen zitiere. Aber es ist nochmal so. Ich fange mit mir immer an, weil ich mich zuerst an meinen Namen erinnere. Aber das ist für uns alle, die Jesus als Herrn und Retter angenommen haben, da. Und es steht, es ist bereitgestellt. Es steht ja nicht, Gott wird jetzt irgendwie anfangen zu backen. Es steht, es ist bereitgestellt worden. Und mein Name steht drauf. Andererseits haben wir mit einem Gegner zu tun, der Zweifel zerstreut und alles dran setzt, unsere Beziehung zum Vater zu zerstören. Petrus sagt über ihn, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir Christen denken manchmal zu Unrecht, Gott lässt Sachen zu, also ist das Gottes Plan, dass wir leiden. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, da ist eine Passage, diese Passage singe ich nicht mit. You give and take away. Job hat es gesagt, nicht Gott. Und es ist wichtig zu wissen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Tochter ist heute zu Besuch, die ist da und die möchte was haben, was ihr gefällt. Ich gebe ihr das. Und dann denke ich mir, nö, du musst ein bisschen lernen zu leiden. Nachdem ich ihr das gegeben habe, was sie braucht, nehme ich ihr das wieder weg und zeige, ich bin mächtiger als du. Ja, siehst du, ich glaube, ist das Liebe? Würdet ihr das so mit euren Kindern umgehen? Job hat gedacht, dass Gott sie so mit ihm verhalten würde. Lest das Buch, dann werdet ihr kennen, dass niemals Gottes Absicht war, niemals in seinem Plan, aber dass es wohl Menschen gibt, dass ihn seine drei Freunde und auch einen Feind, der nicht menschlich, sondern geistlicher Natur ist, der Teufel, die vier und natürlich die uns am nächsten stehen, die Ehefrau, die auch mal gut meint, die hat aber nichts verbrochen, die hat lediglich gesagt, verfluch Gott und stirb. Das ist nichts Schlimmes, dann stirbst du nur. Es ist so wichtig, dass wir den Gott kennenlernen, mit der unser Vater ist und der uns liebt. Es ist so wichtig, dass man kann Gottes bedingungslose Liebe nur erkennen, wenn man weiß, wie sehr er Jesus liebt. Denn wenn wir Menschen in der Lage sind, unseren Kindern, wenn sie Hunger haben, keine Steine zu geben, wie viel mehr Gott. Es ist wahr, dass wir in dieser Welt leiden werden. Das hat Jesus vorher gesagt, weil es eine gefallene Welt ist. Und wir müssen lernen, durch die Prüfung, die auf uns warten, sie zu bestehen mit Gottes Hilfe. Es ist falsch, ich betone, es ist falsch, Gott den Vorwurf zu machen, wenn es in unserem Leben etwas passiert, was uns nicht gefällt. es kann Schlimmes sein. Ich habe 4 Geschwister verloren. Die liegen nebeneinander im selben Friedhof. Ich habe 4 Gründe, Gott zu hassen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Raum 4 Geschwister verloren hat. Ich weiß, wovon ich rede. Wisst ihr, wir haben Erwartungen an Gott. Das hat nichts mit dem Plan Gottes für uns. Wir dürfen trotzdem Erwartungen an Gott haben. Das ist ja das Schöne mit diesem Gott. Er wartet darauf, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und ich kann nur das geben, was ich selbst empfangen habe. Ich kann aus meiner Erfahrung reden. Wenn man tief im Loch steckt, im Dunkeln, meine Frau weiß, wovon ich spreche. Wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, die Lust zum Beten nicht mehr da ist, wenn alles nur negativ ist, wenn das Gefühl nur schwarz ist, ich könnte natürlich eine andere Farbe nehmen, ich hätte auch weiß sagen können. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Wenn alles dunkel ist, wenn Freude überhaupt nicht mehr da ist, wenn nichts mehr da ist, außer die Denke, die auch dunkel ist, und du noch nur die Entscheidung treffen kannst, ich werde dabei bleiben oder ich schmeiß hin. So weit war ich. Ich schmeiße hin. Das ist alles Unfug. Es nützt nicht, du betest, es kommt bis zur Decke. Du steckst einfach so tief drin, dass du nur noch die Luft zum Atmen spürst. Und Gott sagt dir nicht, sondern Gott trägt dich daraus. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Ich wünsche niemandem von euch, diesen Weg zu gehen. Wirklich nicht. Aber ich weiß, woher ich komme. Und ich habe Gott 1000 Vorwürfe gemacht. Warum lässt du zu, dass ich so sehr leide? Ich habe heute keine Antwort. Man kann auch nicht eine Antwort auf alles haben. Aber ich weiß, wer mein Erlöser ist. Und wenn ich wählen muss zwischen dem, was ich mache, und ich verwechsle nicht die Schläge des Teufels und das, was er versucht, um mich von Gott wegzuziehen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und das Leben in Fülle. Er ist nicht gekommen, wenn es uns weh tut, und es tut uns allen irgendwann mal weh. Christsein ist die beste Voraussetzung, um vom Teufel geschlagen zu werden. Er muss uns doch da wegbekommen. Das wird er mit Sicherheit nicht mit Zucker und Zucker und wieder Zucker. Ja, dann bleibst du ja Christ, dann geht alles gut, dann hast du nur Lust drauf, Christ zu sein. Aber wenn es richtig wehtut, dann kommt, weil wir Menschen nun mal so sind, unsere Gefühle gehen hoch und die sagen, Herr, wo bist du? Ich leide. Die Erwartungshaltung. Und das ist normal, wir sind Menschen. Wir klagen, das ist normal. Wir klagen, das ist normal. Wir dürfen nicht vergessen, bei all diesen Gefühligen, die Basis ist Glaube. Und Glaube kommt aus dem Wort. Und das Wort trägt. Wenn wir uns nach den Gefühlen richten, werden wir verlieren. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen, also den Schafen, Leben zu bringen, in ganzer Fülle. Die Brücke zwischen dem, was wir Verheißung nennen, diese ganzen Versprechungen aus dem Buch, diese Perlen und unserem Alltag, diese Brücke ist unser Glaube. Und nur durch dieses Wort und das, was aus diesem Wort kommt, kann unser Glaube bestehen. Ich wiederhole diesen Satz. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und diese Predigt wiederum kommt aus dem Wort Gottes. Wisst ihr was? Wir haben eine Identität. Diese Identität, darüber predige ich seit 4 Jahren. Wir sind wie Jesus. Das habe ich nicht erfunden. Das steht in Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Irgendwann werden die Menschen dieser Welt gerichtet werden. Wir werden am Gericht vorbei. Hallo Gott, ab ins Paradies. Das steht hier. Freimütigkeit am Tag des Gerichts, wir werden nicht vorgeladen. Das betrifft uns nicht. Du musst nicht antreten, freimütig. Denn, und es gibt einen Grund dazu, so gleich wie er ist, gleich wie er ist, Präsenz, Gegenwart, gleich wie Jesus ist, heute ist, so sind auch wir. Wo? Im Paradies? Wo? In dieser Welt. Sind wir wie Jesus? Ich möchte es hören. Sind wir wie Jesus? Ich möchte euren Glauben jetzt wecken. Sind wir wie Jesus? Steht das? Was steht da hier? Sind wir wie Jesus? So wie er ist, ist er krank? Ist er selig kaputt? Nee, antwortet mir. Ich habe die Bibel nicht geschrieben. Das ist unsere gemeinsame Basis. Jetzt gilt es, glauben wir? Glauben wir? Wollen wir glauben? Wollen wir die Perlen mitnehmen oder wollen wir in unserer Vorstellung von Glauben leben? Ich habe die Bibel nicht geschrieben. Ich versuche lediglich, euch die Gründe meiner persönlichen Begeisterung nahe zu bringen. Es lohnt sich, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Jesus ist nicht nur bei mir. So wie er ist, so ist jeder von uns. Und es gibt eine Fülle von Zeugnissen von Männern und Frauen, voll in YouTube, die auf diesen Vers hier basieren. Herr, ich war beim Arzt und da ist dieser Befund, aber du hast keinen Krebs. Und ich bin wie du. Wie kommt es, dass ich denn überhaupt Krebs habe? Ich bin ja so wie du, so bin ich. Da ist kein Krebs in dir, so ist keins in mir. Und da war die Krankheit weg. So wie du bist, so bin ich. Das ist kein Lasso-Satz. Das ist biblische Wahrheit. Das nennt man Verheißung. Das nimmt man sich, schreibt man sich, isst das auf und sagt, Herr, dein Leib ist für mich gebrochen, damit ich gesund durch diese Welt gehe. Denn so wie du bist, so gesund wie du bist, so gesund bin ich in dieser Welt. Nicht nach meinem Tod im Paradies, sondern hier in dieser Welt. Amen. Ich weiß, ich habe überzogen, aber ich musste da durch. Wir haben eine Identität. Wir sind heute wie Jesus. Ich fasse zusammen. Wir werden hoffentlich nicht, auch wenn wir immer wieder darin verfallen, also bei mir ist es leider so, dass ich mich immer wieder zurückziehen muss auf den Boden der biblischen Wahrheit. Ihr habt es vielleicht leichter. Aber ich brauche diese Verse täglich, um normal zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie Menschen das machen ohne Jesus. Ich könnte ohne nicht. Wenn wir also zum Abendmahltisch kommen, sollten wir in Erinnerung behalten, alle Gotteskinder sind eins für allemal von ihren Sünden reingewaschen worden. Eins für allemal. Alle Gotteskinder haben durch das körperliche Leiden Jesu Heilung für ihre Gebrechen empfangen, ohne Einschränkung. Alle Gotteskinder sind identisch mit Jesus, so wie er heute ist, ohne Gebrechen. So sind auch wir in dieser Welt. Wir dürfen deswegen dürfen wir jede Krankheit aus unserem Körper wortwörtlich zum Teufel jagen. Der ist ja der Urheber. Er darf sie gerne zurückbekommen. Wir dürfen unsere gesunde Identität proklamieren. So wie Christus ist, so bin ich auch. Und das tun wir nicht, weil der Lasso gesagt hat, dass wir es tun sollen, sondern weil es biblische Wahrheit ist. Ich möchte beten.